SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich. Hallo zusammen. Die Corona-Pandemie dauert jetzt schon bald ein Jahr. Im vergangenen Dezember waren die ersten Covid-19-Fälle in China bekannt geworden. Die Auswirkungen bis heute, die bekommen wir alle zu spüren, die einen mehr, die anderen weniger. Wie erleben Jugendliche und junge Erwachsene diese Zeit? Darüber wollen wir heute sprechen in SWR 2 Tandem mit zwei Gästen aus Mannheim, die uns aus dem Studio dort zugeschaltet sind. Lea Frank, 18 Jahre alt, sie hat im Frühjahr mitten in der ersten Corona-Hochphase Abi gemacht, macht jetzt ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr. Jakob Grote ist 16, besucht die Oberstufe eines Mannheimer Gymnasiums. Lea und Jakob, grüßt euch, hallo nach Mannheim.
Hallo.
Hallo.
Ihr war ein monatelanger Ausnahmezustand in der Schule, sehr spezielle Umstände beim Abi, derzeit der Unterricht mit Maske, nachmittags wegen dem Teil-Lockdown kein Sportverein, kein Orchester, kein Schwimmbad, kein Kino, Freundinnen, Freunde treffen, auch nur sehr eingeschränkt. Wie ist eure Stimmung gerade?
Also natürlich ist das eine Ausnahmesituation und alles, was jetzt gerade an Maßnahmen an unserem Leben eingeschränkt wird, das ist natürlich langfristig belastend, aber es ist nicht so, dass es mir jetzt in dieser Sekunde zwangsläufig schlecht geht. Ich versuche einfach weiter positiv zu denken, das Beste draus zu machen und nicht durchgehend in zu schlechte Stimmung zu verfallen, weil ich sehe leider auch bei manchen Menschen, dass das dann nicht sonderlich gut ausgeht und dass wir ja noch einige Zeit in dieser Krise auskommen müssen werden.
Okay, Jakob. Lea, wie ist bei dir?
Ja, ich bin momentan auch eher entspannt, da das mit meinem FSJ eigentlich alles ganz gut läuft. Klar, man hat ein bisschen Angst, dass man manche Freundinnen jetzt länger nicht mehr sehen kann oder dass man irgendwie keinen Kontakt verliert, aber na, ich bin da erstmal noch ganz entspannt.
Okay, klingt ja mal wirklich ganz optimistisch. Vielleicht trotzdem ganz kurz jeder ein oder zwei Stichworte, was nervt am meisten?
Auf jeden Fall die Einschränkung der sozialen Kontakte und auch die Einschränkung der Versammlungsfreiheit.
Okay, ja. Lea?
Das sehe ich ähnlich. Die Versammlungsfreiheit stört mich stark und auch eben das Wissen, dass man eben nichts weiß, also dass man nicht weiß, wie lange es jetzt noch geht und wann man wieder die Menschen sehen kann, die man gerne sehen würde.
Okay, also wie Corona den Alltag von Jugendlichen verändert, möglicherweise auch die Zukunft, darüber sprechen wir in SWR 2 Tandem heute ausführlich mit Lea Frank, FSJlerin und Jakob Grote, Oberstufenschüler aus Mannheim. Tanzen fällt derzeit aus und auch sonst fällt eigentlich ziemlich vieles weg, was Spaß macht. Kultur, Sport, soziale Kontakte. Wie Jugendliche und junge Erwachsene diese Zeit erleben, darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem mit zwei Gästen aus Mannheim. Jakob Grote steht am Anfang der Oberstufe an einem Mannheimer Gymnasium. Er macht Abi, wenn ich es recht weiß, im Frühjahr, Sommer 2022.
Richtig.
Und Lea Frank, sie hat im Frühjahr Abi gemacht, jetzt absolviert sie ein freiwilliges soziales Jahr bei den Falken, das ist die sozialistische Jugendorganisation. Beide engagieren sich auch kommunalpolitisch im Jugendbeirat bzw. im Stadtschülerrat. Ihr beiden, wie hat sich durch Corona euer Alltag verändert? Wie sieht euer Alltag gerade aus? Könnt ihr das kurz skizzieren?
Also das ändert sich ja alle paar Wochen. Von der Schule unter Corona-Bedingungen hatten wir verschiedene Phasen, die verschieden abgelaufen sind. Einmal hatten wir ab März erstmal den harten Lockdown, der relativ plötzlich kam. Da musste dann erstmal das Homeschooling, die Idee von zu Hause aus über das Internet zu lernen, etabliert werden. Da musste erstmal ausprobiert werden, wie das Ganze dann funktionieren soll. Und das hat dann immer und immer besser funktioniert. Wir an unserer Schule, es ist an allen möglichen Schulen anders gehandhabt worden, war es dann so, dass wir in unser Moodle, das ist unser Online-Server, dass wir dort Arbeitsblätter reingestellt bekommen haben und diese dann bearbeiten und dann gescannt abgeben mussten. Danach war es dann so, dass wir die zwei Wochen vor den Sommerferien nochmal Präsenzschule mehr oder weniger hatten mit gekürzter Stundenanzahl, nur auf die wesentlichen Fächer beschränkt, in halben Klassen. Und dann nach den Sommerferien ging es erstmal wieder einigermaßen normal los mit der Schule. Dann, als meine Stufe in Quarantäne war, war es so, dass wir Online-Unterricht hatten ebenfalls, aber anders als vorher. Dort hatten wir nämlich Online-Unterricht nur in Videokonferenzen nach Stundenplan. Und das fanden manche besser, aber einige fanden das auch wesentlich schlechter als diese Aufgaben, weil es viel stressiger ist, weil man nicht ausschlafen kann, weil es nicht möglich ist, das Ganze einzuteilen, nochmal was nachzuschauen.
Ja, also sozusagen selbstbestimmtes Arbeiten ist jetzt dann wieder schwieriger. Wie ist das jetzt? Ist jetzt wieder Präsenzunterricht, aber mit Maske?
Für uns ist es jetzt wieder Präsenzunterricht. Und wir haben Unterricht mit Maske und mit Lüften. Das heißt, es wird jetzt auch von allen möglichen Lehrkräften empfohlen und an die Schüler ganz klar gegeben, dass sie mit Decke zur Schule kommen sollen, wenn es etwas kälter wird.
Okay, also die Situation in der Schule in den letzten Monaten und auch aktuell betrachtet. Lea, wie ist bei dir? Du hast im Frühjahr Abi gemacht, das Corona-Abi, wo ja lange nicht klar war, wie und ob das überhaupt stattfindet. Wie hast du das erlebt?
Genau, also klar, als der Lockdown angefangen hat, war es natürlich erstmal ein großes, was passiert jetzt? Es war eine total große Unsicherheit und daran hat natürlich auch die Motivation gelitten. Als erstmal nicht klar war, ob wir überhaupt ein Abi schreiben, hat natürlich niemand was gemacht. Also mein Freundeskreis, wir uns alle zurückgelehnt und haben gesagt, ist jetzt erstmal nicht mein Problem, wenn die da Politik nichts macht. Bereite ich mich auch nicht auf mein Abi vor. Dann haben wir halt irgendwann die fast über einen Monat späteren Termine erfahren und dann ging es natürlich mit dem Abi-Lernen los. Das hat schon auch geholfen, so abzulenken von dem Ganzen, was in, so in der Welt passiert, muss ich sagen. Also man konnte sich auf was konzentrieren, man hatte ein Ziel, okay, ich mache jetzt dieses scheiß Corona-Abi und dann habe ich es geschafft irgendwie. Das hat dann dafür gesorgt, dass man auch nicht aus Langeweile stirbt oder so. Es war total...
Aber es war mal eine Struktur oder was, wo man sagt, genau, okay, da kann ich drauf hinarbeiten.
Genau, also die Unterstützung von LehrerInnen hat schon, sag ich mal, gefehlt und auch von der Schule und der Politik hat man sich nicht wirklich unterstützt gefühlt, aber man hatte wenigstens ein Ziel und da tun mir halt auch die Stufen unter mir ein bisschen mehr leid, weil die eben wissen, okay, ich habe mein Abi noch vor mir, ich weiß nicht, wie das stattfinden wird, ich muss es vielleicht mit Maske schreiben und was weiß ich. Das war bei uns, fand ich dann noch ein bisschen entspannter, weil wir eben der erste Jahrgang sind, wo das dann halt eben so gemacht wurde und das war machbar.
Du hattest schon gesagt, also FSJ machst du jetzt nach dem Abi, da läuft alles halbwegs normal, habe ich das richtig verstanden?
Ja, also natürlich ist es ein Kinder- und Jugendverband und wir sind eingeschränkt in dem Ausflüge machen und Freizeiten natürlich. Also wir konnten dieses Jahr leider auch unser Zeltlager nicht stattfinden lassen, was wir sehr schade fanden. Einen Ausflug konnten wir jetzt in Herbstferien trotz Corona machen, das fanden wir sehr schön. Wir sind mit Kindern in eine Kletterhalle gegangen und die hatten auch alle sehr Spaß und die Kids haben sich natürlich auch gefreut, dass sie auch mal was machen konnten wieder richtig, also nicht immer nur jetzt Schule und dann irgendwie Kontakte vermeiden, sondern dass sie auch mal irgendwie wieder was machen konnten. Mein FSJ ist jetzt dadurch eigentlich eingeschränkt, dass ich keine Freizeiten oder so konkrete Sachen planen kann, aber dadurch, dass wir eben ein Verband sind, der es auch bundesweit gibt, gibt es natürlich immer was zu tun. Also ich finde Sachen zu tun, auch ohne jetzt, sag ich mal, Kinderfreizeiten oder so.
Okay. Ja, also jetzt gerade November, Teil-Lockdown, ein Großteil des sozialen Lebens muss nochmal Pause machen. Was fällt bei euch gerade alles weg deswegen? Was musstet oder müsst ihr absagen oder streichen oder verschieben?
Also bei mir fällt das Training weg. Das finde ich sehr traurig. Ich tanze Hip-Hop in Turniergruppen und das kann natürlich nicht stattfinden. Auch die ganzen Meisterschaften konnten dieses Jahr nicht stattfinden und ich zweifle gerade auch daran, ob die nächstes Jahr so stattfinden werden, wie man das gerne hätte. Nicht nur Sport, sondern eben halt auch soziale Kontakte. Also ich habe viele FreundInnen, die nicht in Mannheim wohnen, die ich gern sehen würde, aber eben Bahn fahren und die ganze Anfahrt und so, das ist mir dann zu viele Kontakte, sag ich mal. Und ich versuche meine Kontakte auch so weit, wie es geht, zu beschränken. Und wenn es geht, nur draußen treffen. Genau, das ist halt eben alles irgendwie eingeschränkt. Wie wir vorhin schon drüber geredet haben, Versammlungsrecht, also Demonstrationen sind auch, finde ich, schwer. Irgendwie immer so ein Abwägen, gehe ich jetzt dahin und will irgendwie meine Meinung sagen. Aber andererseits sind halt schon viele Leute auf einem Fleck. Ich finde es immer ein bisschen schwer.
Ja, was mich sehr stört, ist, dass durch die Krise so etwas wie eine SMV zum Beispiel oder so eine Mitbeteiligung der Schülerschaft, eine demokratische Mitbeteiligung der Schülerschaft, dass sowas in so einer Krisenzeit einfach wegfällt. Und was viele sagen, was mit das Schlimmste ist, ist diese Regelung, dass man höchstens sich mit einem weiteren Haushalt treffen darf. Und diese sozialen Kontakte, die sind unglaublich wichtig für viele Menschen.
Jakob Gothe und Lea Frank aus Mannheim, heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Gerade gab es ja eine hitzige Debatte in sozialen Netzwerken, aber auch in Zeitungsartikeln oder in Radioberichten darüber, ob es derzeit angebracht ist, wenn eine Jugendliche bedauert, dass sie im Moment keine Party machen kann, nicht mehr ausgehen kann. Anlass war eine Heute-Journalsendung im ZDF Mitte Oktober. Da kam eine junge Frau zu Wort und was sie gesagt hat, das hören wir uns noch mal kurz an.
Ich war jetzt bis seit März nicht mehr feiern und ich war davor dreimal die Woche irgendwo und das ist schon traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich. Ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten, das geht mir schon echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen.
Wie verfolgt ihr diese Debatte, dass Jugendliche sagen, Wir vermissen unsere sozialen Kontakte, wir vermissen, dass wir ausgehen können, wir vermissen auch sozusagen die Möglichkeit, unser Leben unbeschwert zu leben.
Wir sind ja in der Debatte drin, also es geht ja genau darum, was wir noch dürfen, was wir gerne machen wollen. Natürlich ist es so, dass es nicht bei allen Jugendlichen gleich ist und nicht alle das gleiche Verantwortungsgefühl haben, nicht alle die Maßnahmen gleich ernst nehmen, da gibt es ganz große Unterschiede. Manche, vor allem Jugendliche, deren Eltern zum Beispiel Risikopersonen wären, die bei denen eine Covid-19-Erkrankung schwer verlaufen könnte, bei denen merke ich, dass sie besonders stark auf die Regeln achten und auch an andere appellieren, sich daran zu halten. Und natürlich gibt es auch eine ganze Menge Menschen, von denen man mitkriegt, die trotz Corona noch weiter sich treffen wollen, soziale Kontakte wollen. Das hat man auch ganz gut an, wie hieß sie nochmal, die gerade eben...
Ida hieß Ida. Die junge Frau.
Ja. Deswegen, weil es so viele Jugendliche gibt, die trotzdem weiter feiern wollen und die das so sehr vermissen, finde ich es eigentlich wichtig, dass man in so einer Krisensituation sowas sagen kann und dass sowas auch in den öffentlichen Diskurs kommt. Nicht, weil es irgendwie... Die Frage ist nicht, ob es zu verantworten ist, noch Partys zu feiern, aber weil eben die Ida hier in diesem Fall hat ja eben gesagt, dass sie nicht feiern war und sich verantwortlich verhalten hat und dass sie es einfach vermisst. Und es ist eine Krise und dort finde ich es wichtig zu sagen, was den Leuten in dieser Krise schwerfällt und dass es ihnen schwerfällt, weil es belastet die Menschen ja und damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen. Deswegen finde ich es richtig und wichtig, dass sowas gesagt wird, unabhängig davon, welche Schlussfolgerungen dann daraus.
Lea, wie siehst du das?
Ja, ich sehe es sehr ähnlich. Ich finde es, einerseits geht es mir total auf die Nerven, dass die ältere Generation so tut, als wären wir alle total unvernünftig, als würden wir die ganze Zeit alle uns gar nicht an irgendwelche Regeln halten und als würden wir uns da jetzt hinstellen und sagen, ja, warum sind die Clubs nicht offen oder so. Ich kenne kaum Jugendliche, die das wirklich ernsthaft sagen und damit auch meinen eben, dass es wieder aufgemacht werden soll, sondern ich finde es ein total nachvollziehbares Bedürfnis und bei mir ist es ähnlich. Ich vermisse es, mit meinen Freunden einfach mal einen schönen Abend zu verbringen, egal ob es jetzt feiern gehen ist oder einfach mal sich nur an den Neckar zu setzen und wir sind halt mal zu 20 oder so. Das vermisst man einfach als jugendlicher Mensch und so wie, keine Ahnung, ältere Menschen ihren Sonntagsspaziergang brauchen, brauchen die meisten jugendlichen Menschen ihre sozialen Kontakte, ihre Freunde und Freundinnen. Und ich finde es total nachvollziehbar, dass man das vermisst. Also mir geht es genauso. Andererseits ist natürlich die Situation, wir sind in der Weltpandemie, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir nehmen uns zurück, wir Jugendliche. Und ich kenne kaum Jugendliche, die wirklich auf alles jetzt irgendwie einfach so tun, als gäbe es Corona nicht. Na klar, da gibt es die einen oder anderen, aber es wird von der älteren Generation oft so getan, als würden wir total wahllos irgendwie rumlaufen und nur Partys feiern. Das stimmt einfach nicht.
Es gibt auch eine aktuelle Studie, ist jetzt Ende Oktober in Hannover vorgestellt werden. Laut der Studie halten sich junge Menschen in Deutschland mehrheitlich an die Maßnahmen, 83%, das ist, finde ich, eine ganz gute Quote. Also da würde mich interessieren, wie das in anderen Altersgruppen aussieht. Also von daher, das unterstützt, was ihr da, oder euren Eindruck. Mich würde interessieren, wie ist das, also für Gastgewerbe, Hotels, Kneipen, Restaurants, für den Kulturbereich, Oper, Theater, Veranstaltungsbranchen, so, da gibt es immer viele Berichte über die Probleme, es gibt Bedauern, es gibt Mitleid, es gibt Solidaritätsbekundungen, es gibt finanzielle Unterstützung von Seiten der Politik, auch wenn da nicht alles rund läuft. Aber dass die Bereiche es schwer haben, da sind sie ja alle einig. Bei Jugendlichen, da herrscht ja eher die Erwartungshaltung, haltet euch gefälligst an Regeln, wir müssen ja die Älteren und die Risikogruppen schützen. Kommen die Bedürfnisse von jungen Leuten zu kurz in der Berichterstattung oder auch in der Politik?
Ja, die Meinung von Kindern und Jugendlichen kommt immer zu kurz in der Politik. Also das kann ich jetzt nach mehreren Jahren Erfahrung sagen, das ist einfach so. Ich finde auch, die Maßnahmen, die getroffen werden, die sind weitestgehend notwendig, aber ich finde, es wird nicht, also die Politik hat halt über den Sommer nicht das gemacht, was sie hätte machen sollen, nämlich schauen müssen, was haben wir aus dem ersten Lockdown gelernt, was war nötig, was war vielleicht unnötig und wir hatten in meinem Tanzstudio keinen einzigen Corona-Fall und wir müssen jetzt trotzdem wieder zumachen. Statt dass man Veranstaltungen öffnet, die ein geregeltes Hygienekonzept haben, wo man wirklich kontrolliert sagen kann, okay, die hat da ihren Platz, der hat da seinen Platz, das läuft so, wir haben ein Hygienekonzept. Und wenn man das alles schließt, dann gibt es halt diese unkontrollierten Treffen. Das ist eben ein Problem, was die Politik sich einfach nicht anschaut, aber auch, weil sie eben nicht drauf hört, was Kinder und Jugendliche wollen und was gebraucht wird.
Jakob?
Also ich würde mich dem eindeutig anschließen. Wir zwei sind ja auch politisch aktiv und da merkt man auch an allen möglichen Stellen, wo solche Strukturen, solche Institutionen, welche ja nötig sind, damit die Meinung von jungen Menschen gut und strukturiert halt eingebracht werden kann, überhaupt nicht bekannt sind unter den Jugendlichen selbst, dass auch teilweise solche Sachen wie SMVen jetzt in der Corona-Zeit teilweise ihre Aktivität nahezu vollständig eingestellt haben. Wenn wir uns jetzt auf die Schule beziehen. Es gab ja viel Kritik an der neuen Regelung zu lüften. Natürlich ist das eine gute Maßnahme, um den Übertragungsweg der Aerosole einzuschränken. Und wenn 30 Schüler in einem Klassenraum sitzen, zwar mit Maske, aber ohne dass gelüftet wird, dann ist das zwar ein Infektionsrisiko, aber an dieser Regelung sieht man zwar, das ist zwar eine sinnvolle Regelung, um die Infektion theoretisch zu vermindern, allerdings es gab gleich sehr viel Kritik von der Lehrerschaft und Schülerschaft, dass sich von der Politik gar nicht überlegt wurde, welche Auswirkungen das dann für den Unterricht in der Praxis hat, gerade im Winter.
Ihr hattet beide jetzt angesprochen, wie wichtig es ist, dass sozusagen Jugendliche auch in politischen Entscheidungsprozessen gehört werden, dass sie da eine Rolle spielen. Darüber kommen wir nachher darauf zu sprechen. Ihr beide engagiert euch da. Davor würde ich noch gerne sprechen, was diese Pandemie möglicherweise für die ganze Jugendgeneration bedeutet. SWR 2 Tandem mit Lea Frank und Jakob Rothe aus Mannheim. Ich habe mir überlegt, in der Vorbereitung auf diese Sendung, als ich in eurem Alter war, 16, 17, 18, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Also, was war da? Mauerfall, Zusammenbruch der Sowjetunion, eiserner Vorhang weg. In Europa sind dann Mitte der 90er auch Grenzkontrollen und Schlagbäume weggefallen. Das war der weltpolitische Hintergrund meiner Jugend. Also die Grenzen haben sich aufgelöst. Und ihr erlebt jetzt eigentlich gerade das Gegenteil. Grenzen, Beschränkungen, wo man hinsieht. Jetzt im November Teil-Lockdown, auch darüber hinaus große Reisen, Auslandsstudium schwierig. Selbst innereuropäische Grenzkontrollen gab es im Frühjahr und im Sommer wieder. Und dann gibt es als Sahnehäubchen obendrauf noch den Klimawandel, von dem die junge Generation auch mehr betroffen sein wird als wir Älteren. Denkt man da manchmal, oh Menno, gerecht ist es eigentlich nicht?
Natürlich ist dieses Jahr, ich meine, viele sagen ja, 2020 ist ein total bescheuertes Jahr und alles läuft schief. Aber wenn man es mal sich genau anschaut, läuft es ja schon immer schief und wir laufen eigentlich nur noch auf ein Ende zu, das nicht gut enden kann, der Klimawandel steigt voran und der Rechtsruck wird immer stärker und gerade ist in die US-Wahlen, man weiß nicht, wie es ausgeht. Man kann nur hoffen, auch selbst dann das kleinere Übel, dann, dass es dann wird. Also man macht sich natürlich Gedanken, also gerade auch als politisch interessierte Menschen, die wir beide ja sind, es löst auch oft, also zumindest bei mir, in so eine Art Weltschmerz irgendwie aus, wenn man jeden Tag hört, was passiert und dass irgendwie, man kann nichts machen, man kann nur versuchen, so viel wie möglich zu ändern, aber ich meine, gerade in so einer Pandemie ist es natürlich schwer, irgendwie sich da noch mehr zu engagieren, als man
nicht nur versucht. Nicht nur, dass bestimmte Themen von der Politik weniger Beachtung finden, dass eine andere Priorität, nämlich die Pandemie gibt. Oder es ist auch schwieriger, wenn denn sich politisch für solche Themen organisiert wird, dass das durch die Pandemie natürlich auch viel schwieriger wird, wenn es nicht möglich ist, sich in Präsenz zu treffen. Natürlich gibt es die Möglichkeit von zum Beispiel Videokonferenzen, aber es ist viel schwieriger, so politisch zu arbeiten und sich zu engagieren.
Ja. Also genau, politisches Engagement, hatte ich überlegt, machen wir vielleicht nach der nächsten Musik. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz eine andere Überlegung, die ich auch jetzt bei der Vorbereitung mir gemacht habe. Meinem Eindruck nach ist es schon, wenn man sich mal rein die Altersgruppen anschaut, also die Lebensphasen, dass da zwei Gruppen derzeit besonders schwer getroffen sind. Das sind einmal die sehr Betagten, die wir ja auch besonders schützen wollen, die aber deshalb diese Zeit sehr abgeschottet und isoliert verbringen. Und das in einer Phase im hohen Alter, wo ja Nähe und soziale Kontakte, glaube ich, auch nochmal besonders wichtig sind. Und dann finde ich schon, dass Jugendliche eben besonders schwer getroffen sind, weil auch das eine Phase ist, in der soziale Kontakte enorm wichtig sind. Vielleicht wichtiger als jetzt hier bei mir mit 40, 50, da hat man sein Umfeld, das ist alles schon fertig gebastelt. Wie seht ihr das, Lea?
Ja, es gibt viele Leute, die darauf wirklich, also wirklich davon abhängig sind, Menschen zu treffen. Viele Menschen ziehen ihre Energie daraus, sich mit Menschen zu treffen. Und es ist total wichtig, auch, glaube ich, einfach in dem Alter, dass man sich austauschen kann, auch nicht nur politisch, sondern einfach auch privat, dass man sich sozusagen einfach genau austauschen.
Etwas dazu, ich weiß zwar nicht, wie das in anderen Altersgruppen aussieht, was ich leider mitbekommen musste, dass unter Jugendlichen jetzt, wo zum einen die sozialen Kontakte eingeschränkt sind, dann sehe ich bei manchen Menschen leider, dass dazu noch kommt einen Leistungsdruck quasi von der Schule und es gab auch während den E-Learning-Phasen, während der Fernlernphasen nicht ausreichend Verständnis der Lehrkräfte dafür, dass diese Menge an Aufgaben nicht bewältigt werden konnte, dass, was Menschen noch belastet hatten, dass dadurch tatsächlich Menschen, Jugendliche, junge Menschen mehr zu Depressionen neigen, dass sie tatsächlich in eine enorm schlechte Dauerstimmung quasi reinrutschen, solche Probleme, solche emotionalen, psychischen Probleme dadurch bekommen.
Und dann vielleicht ja auch zusätzlich wiederum, wenn man schon zu Hause sitzt und auch das Lernen nur online stattfindet, ja auch weniger Möglichkeiten, sowas dann einfach in einem Gespräch zu lösen. Zum Beispiel mit Lehrerinnen oder Lehrern.
Ja. Eben, man kann sich nicht mit Freundinnen und Freunden treffen und das ist auch nicht so leicht möglich, quasi, dass Freundinnen und Freunde selbst auf einen zukommen und merken, dass etwas falsch ist, wenn wochenlang nichts von einer Person gehört wird.
Wie verändert Corona die Beziehung zu Freundinnen und Freunden? Lehrer und Schule, das haben wir jetzt ein bisschen gesprochen. Wie ist das, wenn man sagt, also man kann sie jetzt eben einfach nicht mehr in größeren Gruppen treffen, man kann sie überhaupt weniger treffen? Wie ist das?
Ja, also bei mir ist jetzt nach dem Abi natürlich sowieso alles, die Kontakte eingeschränkt. Ein paar sind jetzt im Ausland, ein paar sind schon weggezogen, studieren. Die wenigsten sind noch hier in Mannheim und das Treffen natürlich, wir haben jetzt alle einen Alltag, irgendwie, wir haben alle Arbeit zu tun und man trifft sich schon wesentlich weniger. Und auch, ich muss sagen, die Zeit, die ich jetzt mit meinen Freundinnen und Freunden verbringe, kann ich viel mehr genießen. Ich weiß nicht, ich muss sagen, man hat so ein bisschen gelernt, es nochmal ein bisschen mehr so wertzuschätzen, wie sehr man eigentlich diese Menschen so in seinem Alltag braucht auch und wie gern man die hat.
Nach dem Lockdown im März habe ich mich wirklich die ersten 2 Monate bis irgendwie Anfang Mai kaum getroffen, wirklich nur alle 2 Wochen mit einer Person, was zwar die wenigsten gemacht haben, aber man sucht sich auch Alternativen. Die ersetzen das zwar nicht, allerdings man wird dadurch kreativ. Nämlich, was wir zum Beispiel gemacht haben in meinem Freundeskreis, haben wir während der Homeschooling-Zeit, während der Lockdown-Zeit, haben wir uns jeden Abend zu 4 bis sogar zu 10, zu 12 in einer Videokonferenz getroffen und dort zusammen unseren Abend verbracht. Wir haben auch zusammen zu Abend gegessen oder sowas. Wir hatten einen Extremfall, wo wir was Experimentelles auf die Spitze getrieben haben und quasi in der Videokonferenz zusammen eine Art Übernachtung gemacht haben. Es ist tatsächlich genauso abgelaufen. Wir haben uns in einer großen Gruppe getroffen in der Videokonferenz, haben zu Hause uns unterhalten, Musik gehört und was gesnackt, dann sind die meisten quasi nach Hause, also aus der Konferenz rausgegangen und dann ist noch eine kleine Gruppe da geblieben, die sich bis spät in die Nacht unterhalten hat, weiter Pflicht gespielt hat, wie es so auf Übernachten manchmal üblich ist und dann dort in der Videokonferenz geschlafen hat und zusammen aufgewacht sind, zusammen Frühstück gegessen haben.
Okay. Oh, voll schön.
Sehr schön, das ist wirklich toll. Wie geht's der Corona-Jugend, darüber sprechen wir mit 2 Jugendlichen aus Mannheim, mit der FSJlerin Lea Frank und mit Jakob Gothe, der ein Gymnasium, die Oberstufe in Mannheim besucht. Ja, beide engagiert euch kommunalpolitisch im Jugendbeirat. Wie wichtig ist sowas für euch, also dieses kommunalpolitische Engagement, gerade auch in so einer Krise? Warum ist sowas wichtig und was kann es bewirken, optimal?
Also mir ist sowas total wichtig. Das ist nämlich was, wo man auch wirklich direkt die Auswirkungen davon merkt. Weil kommunal kann man total viel machen und auch an dem, was einem halt so im Alltag irgendwie am Herzen liegt. Also ich kann jetzt da über den Platz in Neckarau kann ich jetzt mit Leuten reden und sagen, wie wollen wir den anders haben zum Beispiel. Und so Sachen, das sind halt kommunalpolitische Sachen, die finde ich, das ist was, das kann man dann live erleben, wie es sich verändert. Und gerade wenn in so einer Krise, wo man sich teilweise auch irgendwie machtlos fühlt oder so, dass man irgendwie nicht wirklich was gegen alles, was passiert, machen kann, ist sowas wie ein Jugendbeirat total gut, um sich auch mit anderen engagierten Jugendlichen auszutauschen und zu überlegen, was kann man jetzt gerade machen, was ist jetzt gerade uns wichtig und wie können wir was verändern.
Mhm. Im Sommer gab es ja eine öffentliche Sitzung des Jugendbeirats, an der ihr, glaube ich, beide teilgenommen habt, zusammen mit dem Mannheimer Bürgermeister für Jugend, Familie, Gesundheit, Dirk Grunert. Da gibt es ein Video, das habe ich mir angeschaut von dieser Sitzung. Da sagt er, dass er von dieser Sitzung auch Ideen, Anregungen mitnehmen wollte für den Fall eines zweiten Lockdowns. Den haben wir ja jetzt in abgeschwächter Form. Habt ihr das Gefühl von euren Anregungen, von den Ideen, die da im Sommer geäußert wurden, ist was angekommen in der Politik?
Also nein, ich habe es vorhin ja schon mal ein bisschen anklingen lassen, die Politik hat sich den Sommer über die Füße hochgelegt und hat gesagt, ja es läuft ja gerade gut, also meiner Meinung nach, es läuft gerade gut, wir müssen jetzt gerade gucken, dass wir gerade, dass das bei uns nicht eskaliert, aber ja erstmal, das sind ja gerade die anderen Länder, ich weiß noch, am Ende vom Sommer war es Frankreich, wo man gesagt hat, okay, also bin nicht in Urlaub gefahren, weil ich gesehen habe, wie die Zahlen in Frankreich sind, deswegen bin ich in Mannheim geblieben. Ich habe das Gefühl, die Politik hat die Augen verschlossen, hat so von sich weggeschoben und hat gesagt, nicht bei uns, nicht bei uns. Und jetzt haben wir halt den Salat, dass es jetzt wieder vor der Tür steht und dass jetzt keine Lösungen da sind und das auch irgendwie natürlich nicht auf die Jugend gehört wurde.
Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass die Schülerschaft und auch die Jugend im Allgemeinen noch nicht ausreichend beteiligt wird an diesen Prozessen. Und bei weitem noch nicht. Allerdings, was dazu gesagt werden muss, ist, dass an vielen Stellen dann der Herr Grunert zum Beispiel darauf verweisen musste, dass alle möglichen Sachen zum Beispiel gar nicht Kommunalaufgabe, sondern Landesaufgabe sind, dass da jeweils an die höhere Ebene verwiesen wird. Und es wurden ja auch einige Sachen gemacht. Also meine Schule hat zwar recht viel Glück und ist technisch wirklich gut ausgestattet, also wirklich sehr gut. Es fehlt nur noch dann, dass das Ganze auch im Unterricht ausreichend genutzt wird, die Materialien, die da sind, dass die Lehrkräfte genug Ausbildung haben, um mit diesen Mitteln auch umzugehen und sie komplett zu nutzen. Aber bei uns zum Beispiel wurden jetzt über die Sommerferien eine Riesenmenge an Laptops, an Notebooks angeschafft, welche auch zum Verleih gedacht und geeignet sind, um dann im Fall eines nächsten Lockdowns, bei dem kein Präsenzunterricht mehr stattfinden kann, von zu Hause aus gut gelernt werden kann. Weil davor war es so, dass es sozial schwache Familien gibt, auch an meiner Schule, bei denen zum Beispiel zu Hause nicht genügend technische Geräte vorhanden sind, dass es für eine ganze Familie nur einen Laptop gibt oder dass ein Schülerin nichts als ein eigenes Smartphone zur Verfügung hat oder gar keinen richtigen Internetanschluss. Also es wurde etwas gemacht, aber nicht genug.
Okay, also die Stimme von Jugendlichen, auch von Kindern, müsste mehr gehört werden in der Politik. Nächste Chance dazu ist kommende Woche. Lea Frank moderiert dann die Online-Konferenz Sachs-Kretschmann Digital. 12. November ist es, also in genau einer Woche. Da können dann Jugendliche aus Mannheim zwischen 15 und 21 mit dem Ministerpräsidenten ins Gespräch kommen. Nicht nur zu Corona, auch andere Themen stehen da auf der Tagesordnung. Aber jetzt mal speziell in Sachen Corona. Was würdet ihr Kretschmann da gerne sagen? Oder allgemeiner, was sind da eure Forderungen oder Überlegungen oder Ideen für die Politik?
Also zum einen das, was quasi auch ohne Corona die Forderung wäre, nämlich dass Kinder und Jugendliche am demokratischen Prozess beteiligt werden, weil das ist nicht nur hier, um eben einen guten Betrieb und eine gute Situation für junge Menschen zu ermöglichen, nötig, sondern es ist essentiell für das Bestehen unseres Rechtsstaates, dass Demokratie schon in der Bildung gelebt und gelehrt wird. Damit so eine Demokratie braucht Beteiligung des Volkes, sonst kann das Volk ja gar nicht der Souverän sein, wenn es sich nicht einbringt, wenn es gar nicht handelt. Und dann, gerade in dieser Krisenzeit, finde ich es zum Beispiel absolut wichtig, dass weiterhin in welcher Form auch immer die SMVen weiter betrieben und weiter gefördert werden und weiter dafür gesorgt wird, dass sie etablierter sind, dass sie mehr noch in den Köpfen der SchülerInnen als eine Möglichkeit, Probleme oder Verbesserungsmöglichkeiten anzusprechen, wahrgenommen werden, dass diese Strukturen dann auch dazu genutzt werden, um Probleme nach oben zu tragen.
Okay, also mehr Mitspracherecht und mehr Mitsprachemöglichkeiten in der Schule, aber auch in der Kommunalpolitik. Lea, vielleicht willst du jetzt noch nicht alle Karten offenlegen vor der Moderation kommende Woche, aber trotzdem, also was würdest du dir wünschen von der Politik in Sachen Corona?
In Sachen Corona, naja, ich finde es da ein bisschen schwer, jetzt eine konkrete Forderung zu formulieren. Ich würde gerne einfach, dass, wie Jakob jetzt auch schon gesagt hat, dass einfach auch zugehört wird. Also, dass man, was eben jetzt der Kretschmann auch macht, man hofft ja, dass es dann auch irgendwie ankommt. Aber genau, dass eben zugehört wird, was wirklich gewollt wird. Also ich fand, das war zum Beispiel beim Abitur auch total kritisch, irgendwie was mit Frau Eisenmann da lief, dass es halt nicht darauf geachtet wurde, was für verschiedene Jugendliche wir in Baden-Württemberg haben und wie die gerade aufs Abi lernen teilweise müssen. Die wohnen mit ihren Geschwistern in einem Zimmer und müssen da bei, was weiß ich, für einer Lautstärke für ein Abitur lernen, was teilweise unmöglich ist. Und ich fand, wie dort umgegangen wurde mit den Stimmen auch der Jugendlichen, einfach halt Ignoranz, also wir wurden einfach ignoriert, finde ich, ist auch gefährlich.
Ich würde weitergehen, ich würde ja sagen, nicht nur zuhören, sondern dass den Jugendlichen ins Bewusstsein gebracht wird, dass sie auch etwas sagen können, dass wir ein demokratischer Rechtsstaat sind, dass sie sich beteiligen können und müssen und dass es etwas bringt. Und und dann muss man eben diese Strukturen, diese Beteiligungsstrukturen auch zugänglicher machen und einfach vermitteln, dass sich beteiligt werden kann und muss.
Okay, und das jetzt tatsächlich im Moment unter erschwerten Bedingungen und eben mit den weniger Möglichkeiten, sich tatsächlich an einem Platz zu treffen oder vor Ort. Also tatsächlich einiges zu tun. Nächste Woche sicher Thema bei der Online-Konferenz Sachs-Kretschmann Digital. Wir kommen Richtung Schluss. Vielleicht an beide nochmal kurze Fragen. Zum einen, wovor graut euch am meisten so in den kommenden Wochen, möglicherweise noch Monaten?
Also mir graut es vom kompletten Lockdown. Klar, die Zahlen, das schwankt jeden Tag. Man weiß nicht, steigen sie jetzt wieder oder sinken sie vielleicht doch irgendwie ab. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Unsicherheit, eben weil man nicht weiß, wann sehe ich die Person das nächste Mal, die ich gerne sehen würde. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht bald wieder komplett auf Kontakte verzichten muss, also gar niemand sehen darf, nur zu Hause sein soll. Ich finde, die Unsicherheit ist für mich zumindest ein großes Problem.
Jakob?
Ich mache mir Sorgen zum einen um die Bildung. Des Weiteren mache ich mir noch um das soziale Wohlergehen von anderen Jugendlichen Sorgen. Und worüber ich mir ebenfalls Sorgen mache, ist dadurch, dass ja unabhängig davon, welche Maßnahmen nötig sind, um diese Krise hier möglichst gut zu bewältigen, das Verständnis der Bevölkerung für diese Maßnahmen durch Austausch, durch Diskurs hochgehalten werden muss und auch beibehalten werden muss, damit die Menschen weiter das Vertrauen in die Demokratie haben und eine Spaltung der Gesellschaft möglichst verhindern.
Mhm. Für dich persönlich, wo denkst du da, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf?
Wo ich überhaupt keine Lust drauf habe, ist wieder quasi unter erschwerten Bedingungen lernen zu müssen und dann Normleistungsdruck zu haben, dann eben irgendwie zum Abitur zu kommen und gleichzeitig noch eben eine gute mentale Gesundheit und Optimismus beizubehalten.
Mhm. Optimismus ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich meine letzte Frage. Was macht euch Hoffnung oder wo holt ihr euch Energie und Mut und Zuversicht?
Ich brauche kurz.
Bitte. Jakob, hast du schon eine Idee?
Was mir Hoffnung macht, ist, dass durch diese Krise an bestimmten Stellen neue Möglichkeiten erschlossen werden, dass die Digitalisierung zum Beispiel an Schulen enorm vorangekommen ist und dass auch teilweise Missstände zum Beispiel des Bildungssystems aufgezeigt wurden und es wenn die Krise so weit abgeschwächt ist, dass sie nicht mehr unseren Alltag bestimmt, eigentlich die Möglichkeit bestände, eine Art Neuanfang zu haben und nicht zum Vorkrisenzustand zurückzukehren, sondern dass man nicht irgendwie diesen in Anführungszeichen Normalzustand vor der Krise hat, sondern dass man es besser macht als vor der Krise, dass man quasi diesen Reset nutzt, um tiefgreifende Verbesserungen an allen möglichen Bereichen vorzunehmen.
Okay, also aus der Krise kann auch etwas Neues erwachsen, zum Beispiel in Sachen Digitalisierung, auch an der Schule. Lea? Was macht dir Hoffnung oder was gibt dir Zuversicht?
Ja, mir geht's ähnlich. Ich hoffe, dass die Leute jetzt sehen, wie jetzt mit uns umgegangen wird und wie die Welt, wie sie gerade läuft, dass so nicht weitergehen kann und dass jetzt vielleicht daraus ein bisschen so eine Energie auch gerade für Politik entsteht. Das hat man auch gemerkt, gerade dieses Jahr, die Black Lives Matter-Bewegung ist stark angestiegen. Die gibt's schon immer, aber irgendwie dieses Jahr haben sich total viele Leute dafür weiter engagiert. Fridays for Future wächst und wächst. Und ich hoffe einfach, dass sich so viele Menschen wie möglich engagieren und merken, dass sie was verändern können und dass daraus eben gelernt wird, okay, wir können was verändern und dass sich dann auch was ändert.
Ich finde, dass so schnell so große Bewegungen entstehen können und so viele Menschen an zum Beispiel Demonstrationen teilnehmen, vom Infektionsschutz mal abgesehen, finde ich, zeigt doch, dass in der Jugend ein Potenzial da ist, Missstände für sich zu erkennen und dann auch sich dagegen auszusprechen und etwas dagegen zu tun. Ich hoffe, dass sobald es von der Pandemiesituation wieder zu verantworten ist, diese Impulse, dieses Potenzial quasi auch ausgeschöpft wird und dass dann auch wirklich massiv gegen Missstände vorgegangen wird von der Jugend.
Ja, das war auch das, was ich anklicken lassen wollte. Eben, dass man weiß, es ist ein Potenzial da und dass es hoffentlich nach der Pandemie auch weiter so gehen wird mit der Energie, die da ist.
Dass es genutzt wird.
Ja.
Wie geht's den Jungen in der Corona-Zeit? Darüber haben wir gesprochen heute in SWR 2 Tandem mit unseren Gästen aus Mannheim, Lea Frank und Jakob Gothe. Danke euch beiden und alles Gute.
Dankeschön.
Danke sehr.
Redaktion der Sendung, die Martina Kögel, Technik Angela Raymond. Mein Name ist Martin Gramlich und ich wünsche einen schönen Radioabend mit SWR 2.